Hallo Katja.
Hallo Steffen.
Und hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Episode von unserem Podcast PDL Talk mit Katja und Steffen. Und ja, ich muss jetzt erstmal starten, dass ich mich unglaublich freue, dass wir hier mit diesem Podcast so viele Premieren erleben. Wir waren jetzt zusammen schon in Berlin mit dem Podcast auf der Expo Pharm im Rahmen des Deutschen Apothekertages und wir sind jetzt beim Pharmakon in Schladming und ja, unsere Premiere ist zum einen, dass wir hier auf der Bühne sind beim Pharmakon und dass wir auch zum ersten Mal mit Publikum aufzeichnen.
Weißt du was, Steffen, wir müssten eigentlich noch mal auf einer Hütte irgendwo einen Podcast machen, ne? Beim Skifahren. Bin ich auch sofort dafür.
Ja, und dieser Pharmakon hat die Überschrift Volkskrankheiten. Also wir nehmen die ganz großen relevanten Erkrankungen in den Blick und da ist der ja, heutige Tag auch schon gestartet. Du hast heute Morgen eröffnet mit einem ja, tollen Überblick über die Praxis. Du hast uns mitgenommen, ja, wie du mit der PDL ja, Risikoerfassung hoher Blutdruck umgehst beispielsweise. Und wir haben im Anschluss auch einen tollen Vortrag gehört, der uns wirklich mitgenommen hat in die ja, komplexe und doch zunehmend individualisierte Welt der Antikoagulantien und Thrombozytenaggregationshemmer. Und damit möchte ich eigentlich jetzt auch unseren Gast vorstellen, den wir jetzt einladen konnten, Frau Professorin Dr. Edelgard Lindhoff-Last. Sie sind Leiterin des Studienzentrums und des Gerinnungszentrums Kardioangologisches Zentrum Bethanien in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Fragen.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich finde es immer wieder sehr spannend, auf dem Pharmakon-Kongress zu sein und auch vor allem auf die Volkskrankheiten, auf die Primär- und Sekundärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen einzugehen.
Und genau das ist tatsächlich jetzt auch schon unser Thema. Wir steigen direkt ein. Sie haben sich fokussiert auf die Prävention, wie gesagt, dieser Erkrankung und haben die Antikoagulantien und die Thrombozytenaggregationshemmer da in den Blick genommen. Vielleicht nehmen Sie uns noch einmal ganz kurz mit, was ist da die Relevanz dieser Substanzen?
Ja, also wichtig ist zu wissen, dass die häufigsten Todesursachen für vaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall, ganz im Vordergrund stehen in den westlichen Industrienationen und dass es gilt, diese eben zu verhindern. Und das eine ist eben das Vorhofflimmern, das ja zu einem hohen Schlaganfallrisiko führt. Jeder dritte Schlaganfall, ischämischer Schlaganfall, der auftritt, ist durch Vorhofflimmern, das vorher nicht erkannt war, ausgelöst. Hier brauchen wir definitiv Primärprävention, frühzeitiges Erkennen vor Auftreten des Schlaganfalls und natürlich auch eine Sekundärprävention, wenn es zum Schlaganfall gekommen ist. Und hier brauchen wir dann eben Antikoagulantien. Im Vorhof ist ein Low-Flow-System, das heißt, eine Stase entsteht und dadurch können sich fibrinreiche Grinsel bilden. Hier brauche ich also eine Antikoagulation, wie zum Beispiel die direkten oralen Antikoagulantien. Und das zweite Thema, was genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig ist, ist Verhinderung von koronaren Ereignissen und zerebralen Ereignissen bei KHK und auch bei Karotisstenosen oder Karotissklerose oder intrazerebralen Stenosen bei Arteriosklerose. Hier spielen die Aggregationshemmer die wesentliche Rolle. Warum hier Aggregationshemmung und nicht Antikoagulation? Weil es hier ein High-Flow-System ist. Wir befinden uns hier in den Arterien mit schwersten arteriosklerotischen Läsionen und da spielt die Thrombozytenaggregationshemmung eine Rolle, die wesentliche Rolle, allerdings nicht mehr in der Primärprävention. Da bin ich sehr drauf eingegangen, können wir gleich noch mal diskutieren. Also das Aspirin, das man einfach mal gibt, weil man Diabetes hat und gewisse vaskuläre Risikofaktoren ohne bisheriges Ereignis ist obsolet wegen dem Blutungsrisiko. In der Sekundärprävention, wenn schon mal ein Ereignis war, Schlaganfall oder Herzinfarkt oder eine Angina pectoris, klinisch symptomatisch oder auch eine Claudicatio bei peripherer AVK, da brauche ich natürlich die Aggregationshemmung. Was passiert? Die Thrombozyten sind die kleinsten Blutzellen, die schrammen an den arteriosklerotischen Plaques in der Arterie mit hoher Flussgeschwindigkeit entlang, liegen seitlich am Blutstrom, werden dadurch massiv aktiviert und deswegen ist hier die Aggregationshemmung entscheidend und nicht die Antikoagulation zur Fibrinhemmung.
Das heißt, wir haben es mit Erkrankungen zu tun, die ja auch sehr, sehr häufig sind. Entsprechend häufig, wenn wir in die Sekundärprävention auch schauen, finden wir diese Substanzen. Sie haben ja in Ihrem Vortrag auch viele Aspekte gebracht, wo es um, ja, ich sag mal, eine komplexe Einflusssituation geht, verschiedener Risikofaktoren und auch Wechselwirkungen und dergleichen. Vielleicht jetzt einmal aus Ihrer Sicht als erstes, wo sehen Sie da vielleicht auch die Ansätze, wo die Apotheke eben mit ins Spiel kommt?
Also entscheidend sind eigentlich da drei Punkte, wenn es um Gerinnungshemmung, medikamentöse Gerinnungshemmung geht. Das erste ist Schmerztherapie, NSAR. Wir auf der ärztlichen Seite wissen sehr oft nicht, wenn die Patienten zusätzlich NSAR einnehmen. Wir verordnen die ja auch nicht. Der Patient kauft die frei in der Apotheke, weiß aber nicht, dass es die Wechselwirkungen geben kann. Das eine ist ja, dass die NSAR, die Blutplättchen, unerwünscht reversibel hemmen. Mhm. Und das setzt sich auf die Aggregationshemmung der Aggregationshemmer noch obendrauf. Das heißt, die erhöhen eindeutig das Blutungsrisiko, vor allem auch für gastrointestinale Blutungen, weil sie auch gleichzeitig neben der Hemmung, der unerwünschten Hemmung der Blutplättchen, auch die Magen-Darm-Schleimhaut angreifen. Und auch da müssen wir das adressieren. Das heißt, ein NSAR sollte nur eingenommen werden, wenn es gar nicht anders geht, möglichst nicht regelmäßig und über einen längeren Zeitraum in der Kombination mit Gerinnungshemmern und wenn, dann unter PPI-Schutz. Der PPI-Schutz schützt vor gastrointestinalen Blutungen, aber nicht vor der unerwünschten Hemmung der Blutplättchenaggregation. Also diesen Effekt haben wir dann trotzdem immer noch on top, der das Blutungsrisiko erhöht. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite wesentliche Punkt ist tatsächlich Non-Adherenz oder fehlerhafte Einnahme. Ich habe immer wieder Patientinnen und Patienten, die nehmen zum Beispiel das Apixaban einmal 2,5 statt zweimal 2,5 ein. Einfach ein Missverständnis. Oder ich habe andere, die nehmen das Apixaban nach einer frischen, tiefen Venenthrombose zweimal 10 Milligramm und reduzieren das nicht auf zweimal 5. Habe ich ganz oft. Dann blutet es natürlich. Also immer noch mal nachfragen, wie nehmen Sie es denn jetzt? Und auch die Dosisreduktionen sind dann relevant, von 5 Milligramm auf 2,5 Milligramm. Die Tabletten dürfen zum Beispiel nicht halbiert werden. Viele Hausärzte wollen Geld sparen beim Verschreiben. Das heißt, sie sagen, nehmen Sie ruhig Ihre 5 Milligramm Tabletten zu Ende, auch wenn ich sie jetzt auf 2x2,5 setze. Sie können die ja durchschneiden oder halbieren. Die haben aber keine Bruchrille. Da ist es wesentlich, dass sie und entscheidend, dass sie darauf hinweisen, dass dann eben die 2,5 Milligramm Dosierung verschrieben und verordnet werden muss und nicht die restlichen 5 Milligramm Tabletten irgendwie halbiert werden, was völlig unexakt ist und gefährlich ist. Also das ist wichtig und viele Patienten, das werden die uns als Ärzte oft nicht sagen, die nehmen ihre Tabletten einfach irgendwann nicht mehr ein, weil sie glauben, es geht ihnen gut, sie brauchen sie nicht mehr. Wie relevant, also im Prinzip verhindert man Todesfälle. Und die Patienten, ohne es zu ahnen, wenn sie ihre Aggregationshemmung weglassen oder die DOACs weglassen, riskieren ihr Leben. Und das muss man ihnen so klar sagen, ja? Dass wenn sie sie nicht regelmäßig nehmen, tatsächlich ein Schlaganfall kommen kann, wo sie ab dem Kopf gelähmt sind und sich gar nicht mehr rühren können oder im Zweifelsfall sogar an dem Schlaganfall versterben. Das ist meine Erfahrung, selbst wenn man noch so viel aufklärt, lieber wiederholt, immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig hier die Adherenz ist. Die häufigste Ursache für einen Reinfarkt ist nicht keine Wirksamkeit, sondern die Resistenz gegen die Einnahme.
Non-Adherenz.
Ja, und da gibt es auch ganz spannende wissenschaftliche Daten dazu, wenn Patienten in Urlaub gehen. Die häufigste Situation sind Urlaubssituationen, weil die dann vergessen, ihre Medikamente in einer ausreichenden Menge mitzunehmen. Dann gehen die Tabletten im Urlaub aus, da haben sie niemanden, der das Rezept ausstellt und schon wird es weggelassen. Das kann ich ja wieder nehmen, wenn ich zurück bin. Es gibt dazu wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass die häufigsten Reinfarkte und Reschlaganfälle nach einem Urlaub auftreten, aus solchen Gründen. Das werden die nur nicht kommunizieren, die Patienten. Und da sind sie entscheidend in der Apotheke.
Das sind ja alle Situationen, wo wir sagen können, wenn wir die häufigen Patientenkontakte haben, am HV können wir immer wieder darauf hinwirken. Jetzt ist es ja aber auch so, dass wir uns hier die pharmazeutischen Dienstleistungen anschauen wollen und da gehen wir darüber hinaus. Und Katja, ich möchte jetzt so ein bisschen dein Erfahrungswissen einmal abfragen. Du machst ja sehr viel erweiterte Medikationsberatung, im Weiteren auch Medikationsanalysen und wir haben so ein paar Stichpunkte bekommen. Da geht es um Dosisanpassung, es geht um Adherenz, es geht ja aber auch um Wechselwirkung, wie wir im Vortrag gehört haben. Welche Relevanz hat dieses Thema Antikoagulation, Thrombozytenaggregationshemmer bei den Medikationsberatungen, die du machst?
Das hat eine hohe Relevanz, eine sehr hohe Relevanz. Wir haben viele alte Patienten, die entsprechende Medikation bekommen. Und zu einem Punkt, das fand ich gerade so gut, das ist ihre Lebensversicherung. Ich sage ganz häufig, wenn ich in der Medikationsberatung die Medikation durchgehe, dass ich halt die Patienten frage, wofür nehmen Sie das, wofür nehmen Sie das? Und dann sage ich immer, Ihr Apixaban, das ist Ihre Lebensversicherung. Die funktioniert aber nur, wenn Sie die einnehmen. Nicht, wenn die auf dem Nachttisch steht oder in der Küche liegt. Sie müssen die Tabletten regelmäßig täglich einnehmen. Das ist ganz wichtig für Ihr Herz oder was immer. Dann das Thema mit den Wechselwirkungen. Wir erleben häufig, dass Patienten diese Verordnungen nach Entlassung aus dem Krankenhaus haben. Die hatten ein kardiovaskuläres oder irgendein anderes Ereignis, waren stationär und kommen dann wieder in den ambulanten Bereich. Und dann verordnet der Hausarzt, dann gehen die zum Orthopäden, dann gehen die vielleicht, weil sie eine psychische Erkrankung haben, noch zu einem anderen Facharzt. Und auf einmal schaut gar keiner mehr nach dem NOAC. Das NOAC ist ja schon irgendwie ein halbes Jahr drin. Und dann kommt dazu das Ibu 600, 100 Stück vom Orthopäden. Und dann kommt vielleicht noch der SSRI dazu, das SSRI. Und dann sagen die vielleicht noch, ja, ich kaufe gerne mir mal so ein Voltaren Dolo zusätzlich noch, weil die Ibo nehme ich fürs Knie und die Voltaren Dolo für den Rücken oder sowas. Ja. Also auch sowas erleben wir. Und dann weiß der Kardiologe nichts von dem Orthopäden und der Hausarzt weiß von der OTC-Geschichte auch nichts. Und hier sehe ich unsere ganz zentrale Funktion, Lotse zu sein, auf die Risiken hinzuweisen, Interaktionen in dem Maße, in dem wir es möglich können, zu reduzieren, aber im Zweifel auch an den Hausarzt, Facharzt aber zu verweisen und dann auch entsprechend nochmal zu bitten, das zu checken und eine Alternative vielleicht zu erwägen, sodass Risiken vermieden werden, Adhärenz gesteigert wird und wir auch dafür sorgen, dass die Anwendung sichergestellt ist und dann auch die Pharmakokinetik auch sichergestellt ist. Also solche Teilungsgeschichten, die erlebe ich auch immer wieder. Ja.
Ich glaube, was ich aus Ihrem Vortrag mitgenommen habe, ist auch nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt in die Medikationsanalyse gehe, dass ich mir nochmal anschaue, welche Dosis ist tatsächlich auch gewählt, ob nun unbewusst, fehlerhaft, vielleicht zu niedrig oder zu hoch, aber auch vielleicht aus den falschen Gründen reduziert. Wir hatten über die Nierenfunktion beispielsweise gesprochen und auch die Dauer, weil wir haben ja gesehen, man muss ja leider sagen, es wird unübersichtlicher, es wird individualisierter, wie lange auch zum Beispiel duale oder Trippeltherapien, Thrombozytenaggregation plus Antikoagulation laufen, dass man sich das nochmal anschaut. Und ich glaube, so zwei kritische Grenzen, bei denen man mal aufmerksam sein muss, ist 6 Monate und 12 Monate, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Also es ist so, dass zum Beispiel, wenn es um die Sekundärprävention bei der KHK geht und man hat jetzt eine Intervention, ein PCI mit Stent-Implantation hinter sich gebracht, der Patient, dann wird bei der chronischen KHK, wenn es nur ab und zu mal ein bisschen Angina pectoris gab, aber eine hochgradige Engstelle ist, die adressiert wurde, dann sagt man bis zu 6 Monate duale Plättchenhemmung. Wenn es gut vom Krankenhaus aus läuft, dann wird zumindest in den Arztbrief an den Hausarzt oder die Hausärztin reingeschrieben, bitte dann nur so und so lang das Aspirin weiter und Clopidogrel dann als Monotherapie ab dem Datum sowieso. Das passiert aber in vielen Fällen nicht. Das muss man nochmal überprüfen, weil nach 6 Monaten reicht dann die Monotherapie aus. Und da ist es tendenziell eher so, dass Aspirin abgesetzt wird, wenn Interventionen waren und der ADP P-Rezeptor-Antagonist in diesem Fall zum Beispiel bei der chronischen KHK dann das Clopidogrel weiter bleibt. Auch das wird oft nicht berücksichtigt, weil Aspirin ist etwas weniger wirksam als Clopidogrel. Und wenn ich dann nach einem Eingriff nach ein paar Monaten eine effektive Aggregationshemmung haben will, dann würde ich eher den ADP-Rezeptor-Antagonisten wählen. Und das sagen auch die neuen Leitlinien. Während das viel komplexere Gebiet ist das akute Koronarsyndrom, frischer Infarkt. Der Patient hat auch wieder Stents bekommen. Da wird er eher eine duale Therapie für 12 Monate haben, noch nicht Trippeltherapie. Das ist ja nur, wenn dann Vorhofflimmern noch dazukommt. Und bei der dualen Therapie beim akuten Koronarsyndrom, da hat man den ADP-Rezeptor-Antagonisten, der am effektivsten ist, also entweder das Prilic, das Ticagrelor oder eben das Prasugrel. Und da muss man ganz klar sagen, das sollte im Schnitt, wenn der Patient kein hohes Blutungsrisiko hat, 12 Monate laufen. Aber man kann schon frühzeitig das entsprechend umstellen. Man kann zum Beispiel den sehr wirksamen ADP-Rezeptor-Antagonisten, wenn ein erhöhtes Blutungsrisiko ist, das entscheidet aber dann der Kardiologe, die Kardiologin, auf einen weniger stark wirksamen ADP-Rezeptor-Antagonisten, den älteren, das Alclopidogrel, umstellen, Aspirin weiterbelassen. Man kann aber auch die duale Therapie verkürzen. kurzen, in schweren Blutungssituationen oder wenn ein hohes Blutungsrisiko besteht, sogar nur ein Monat duale Aggregationshemmung statt 12 Monate. Also da gibt es alle Abstufungen und das muss letztlich medizinisch entschieden werden. Aber nehmen wir mal an, die 12 Monate sind herum. Spätestens dann kann einer der beiden Aggregationshemmer raus und darauf muss auch hingewiesen werden. Also man muss auch fragen, wann war der letzte Eingriff, wie lange ist der Stent zurück und war es eine akute, hatten Sie einen akuten Herzinfarkt, das wissen ja die Patienten, oder war es, weil Sie so ein bisschen retrosternales Druckgefühl hatten, dass man das auch differenziert.
Wir finden ja sogar manchmal die Hinweise, wann abgesetzt werden soll in den Medikationsplänen. Die Frage ist, ob das dann auch tatsächlich so berücksichtigt ist. Na, also wir haben den Hinweis damit drin. Und Katja, du hast...
Ich habe noch so eine Frage. Wir haben häufig Patienten, die ASS 100 am Mittag als Einnahmezeitpunkt verordnet bekommen. Und dann höre ich Patienten, die sagen, ja, ich vergesse schon mal die Mittagstablette, weil ich nehme nur die mittags. Und bestätigen Sie es bitte nochmal, es ist doch nicht relevant, ich kann das ASS ohne weiteres am Morgen nehmen. Und würden Sie das den Apothekerinnen und Apothekern auch zumuten oder zulassen, dass Sie das dem Patienten empfehlen, ohne dass das direkt über den Hausarzt geht?
Na, selbstverständlich, weil was macht das Aspirin? Das hemmt, sobald es resorbiert ist, hat es nur eine Halbwertszeit von 2 Stunden und hemmt dann alle Thrombozyten, die zu diesem Zeitpunkt in der Blutbahn zirkulieren, irreversibel. Und deswegen ist es völlig egal, ob es morgens, mittags oder abends genommen wird, weil den Effekt, den diese Tablette hat, der ist dieselbe. Wichtig ist vielleicht nur, vielleicht kommt daher dieses Mittags, dass man es mit einer Mahlzeit besser einnehmen sollte, weil das sonst vielleicht eher Magenbeschwerden macht, aber das gilt ja für die anderen Mahlzeiten ganz genauso. Also wenn man sagt, nicht nüchtern, ist es egal, ob morgens, mittags oder abends. Es gibt keine Unterschiede in der zirkadianen Rhythmik oder so, die dann eine andere Effektivität zur Folge hätten. Nein.
Dann wäre die Adherenzstärkung mit der Verlegung des Einnahmezeitpunkts sinnvoll,
absolut, ja? Absolut. Sehr leicht umzusetzen tatsächlich, ja. Einfache Maßnahme. Jetzt ist natürlich der Gegenspieler zu der Prävention, zu dem präventiven Potenzial dieser Substanzen, das Blutungsrisiko. Wir fragen bei der Medikationsberatung natürlich auch gezielt nach diesen Nebenwirkungen. Was sind denn so Zeichen, wo Sie sagen, da sollte man in diesen Gesprächen drauf achten?
Also was ganz häufig interessanterweise bei den sehr alten Patienten unter DOAX passiert, wenn die kumulieren, ohne es zu merken, die haben vermehrt massives Nasenbluten. Mhm. Das sind vor allem ältere Damen, die sehr schlank sind, weil da wird die Nierenfunktion ja unterschätzt, also in ihrem Schweregrad der Einschränkung. Und dann haben die häufiger vielleicht dann doch nicht die Dosisreduktion oder die sind sehr schlank und einige der DOAX müssen ja dann doch in Abhängigkeit vom Körpergewicht auch reduziert werden. Das wird dann nicht berücksichtigt, zum Beispiel beim Edoxaban ist das so, und dann kumulieren die. Und das häufigste Symptom, auch ohne Bluthochdruck, das macht ja auch häufiger Nasenbluten, ja, wenn er schlecht eingestellt ist, sind also entweder Epistaxis, und die durchaus ausgeprägt sein kann und dann auch täglich kommen kann. Und das zweite ist ganz spannend, Hyposphagma, also eine Rotverfärbung der Bindehaut, das erschreckt die Patienten ja dann immer, dass Äderchen in der Bindehaut platzen und dann eine Rotverfärbung machen. Hyposphagma ist genauso nach meiner klinischen Erfahrung ein Hinweis auf eine Kumulation unter DOAX, wie das Nasenbluten. Beides ist auch ein Hinweis, wenn das DOAX gut dosiert ist, auf einen nicht gut eingestellten Hypertonus. Und da muss ich auch immer eine Blutdruckmessung nochmal machen. Können Sie ja auch in der Apotheke. Richtig. Warum ist das super essentiell? Je älter der Patient wird, umso steifer werden die Gefäße, kann man so sagen. So erkläre ich das auch immer den Patienten, das verstehen die auch. Und dann kann leicht mal so ein Gefäß einreißen, wenn der Druck im Gefäß zu groß wird in den Arterien. Und dann kann das auch im Gehirn passieren, dass da ein Gefäß platzt und eben eine Hirnblutung macht. Und wenn der Blutdruck nicht konstant unter 130 zu 80 beziehungsweise im höheren Lebensalter 140 zu 80 gesenkt wird, dann können solche Blutdruckkrisen neben diesen Epistaxis-Episoden und Hyposphagma eben im schlimmsten Fall auch zu einer Hirnblutung führen. Und wir wissen, dass hypertensive Krisen eines nicht gut eingestellten Hypertonus die häufigste Ursache neben Stürzen sind. bei alten Menschen für Hirnblutungen sind. Vor allem für die intrakranialen Blutungen, die ein besonders hohes Mortalitätsrisiko haben. Da stirbt fast jeder Zweite, bevor er überhaupt das Krankenhaus erreicht, an dieser Hirnblutung. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel, also das eine ist, dass Sie dann in der Apotheke häufiger den Blutdruck kontrollieren und wenn er zu hoch ist, sagen, bitte unbedingt zum Arzt gehen, 24 Stunden Blutdruckmessung machen lassen. Es reicht nicht aus, dass der Patient dann dreimal täglich zu Hause misst, weil die gefährlichen Phasen sind nachts. Und da kann er ja nicht selber messen. Und der gefährliche Blutdruck ist nachts die fehlende Nachtabsenkung. Also ist die 24-Stunden-Blutdruckmessung entscheidend. Und bei meinen fragilen alten Patienten, die Langzeit-Antikoagulation zum Beispiel und vielleicht noch eine Aggregationshemmung phasenweise dazu brauchen, da empfehle ich ausdrücklich in meinem Brief zweimal jährlich eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Es kommt noch eine Sache hinzu, die uns Frauen betrifft. Und das wissen Hausärztinnen und Hausärzte eigentlich bisher kaum oder gar nicht. Während bei den Männern auch im höheren Alter, wenn der Blutdruck mal sehr gut eingestellt ist und die sind adherent, der Blutdruck dann auch gut eingestellt bleibt, ist bei uns Frauen, geht in der Menopause im negativen Sinne die Post ab. Das heißt, mit dem Wegfall des Östrogenschutzes steigt der Blutdruck massiv an. Also auch Frauen, die ihr Leben lang einen Blutdruck von 120 zu 80 hatten und die dann in der Menopause sind, können einen schwersten Bluthochdruck entwickeln, ohne es zu merken. Und wenn sie dann gestartet werden mit Antihypertensiva, kann es sein, dass man wirklich jedes Jahr nachjustieren muss, trotz antihypertensiver Einnahme, weil der Blutdruck immer weiter ansteigt. Das sind ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die man erst seit 2, 3, 4 Jahren hat und die sich in der Fläche überhaupt noch nicht herumgesprochen haben. Also diese regelmäßige 24-Stunden-Blutdruckmessung unter Antikoagulation und Aggregationshemmung bei menopausalen Frauen ist noch wichtiger als bei den älteren Männern aus diesen Gründen.
Das heißt, wir haben natürlich, wenn entsprechende Beschwerden bei uns in der Apotheke geäußert werden, einen weiteren Anhaltspunkt, um genau das nachzufragen. Wir haben ja jetzt im Rahmen des Podcasts auch die Möglichkeit, ein bisschen Wünsche zu äußern, sage ich jetzt mal. Und vielleicht starten wir bei dir, Katja. Was sind denn so Wünsche, wenn du sagst, okay, jetzt gerade in den Bereichen, die wir besprochen haben, wo könnte eigentlich die Zusammenarbeit besser klappen? Oder ja, wo würdest du dir wünschen, dass der Austausch vielleicht auch besser ist?
Also ich unterscheide da natürlich auch die Hausärzte, mit denen wir wirklich mehr Kontakt haben. Und erstens sollte die Kommunikation besser funktionieren. Ich würde mir wünschen, wir würden in unserer Kompetenz als Apothekerinnen und Apotheker ein bisschen höher geachtet von Hausärzten. Interessanterweise ist der Austausch mit den Kardiologen oft besser. Also dieses Verständnis miteinander und auch diese gemeinsame Verantwortung für den Patienten, dass wir niederschwellig die Blutdruckmessung durchführen können, dass wir bei den Medikationsberatungen das, was uns auffällt, thematisieren können. Therapieentscheider ist der Arzt. Aber genau diese Punkte, die wir, glaube ich, gerade besprochen haben, die können wir niederschwellig in der Apotheke erkennen, beobachten und dokumentieren und mitgeben. Und wir können gemeinsam uns bestmöglich um den Patienten kümmern. Und ich glaube, das Verständnis miteinander, das Interprofessionelle für gerade diese Patienten ist extrem wichtig. Und jeder in seinem Bereich, bei uns vielleicht Adherenzförderung, Erläuterung der Medikation, Anwendungsprobleme lösen, Probleme mit anderen Medikamenten erkennen und das dann aber weitergeben an den Arzt. Und er entscheidet dann, wie die Therapie optimiert werden soll. Und wenn das zusammen funktionieren würde, das würde ganz vielen Patienten besser gehen.
Jetzt habe ich eifriges Nicken gesehen, aber ja. Mich würde jetzt natürlich auch die ärztliche Sicht an der Stelle nochmal interessieren.
Ja, also was ja spannend ist, jetzt bin ich als Fachärztin tätig, ich bin ja nicht Hausärztin. Das heißt, bei uns kommt immer nur ein Teil der Informationen an. Ich frage schon gezielt danach, nehmen Sie auch NSAR und so weiter. Aber das machen sicher viele Fachärzte nicht und es ist auch oft gar nicht die Zeit. Wir sind genauso eng getaktet wie die niedergelassenen aus Allgemeinmedizin. Mediziner und Medizinerinnen. Und da ist, glaube ich, das Wesentliche, dass Sie auch zum Beispiel sagen, adressieren Sie, wenn Sie zu Ihrem Kardiologen, Ihrer Angiologin, Ihrem Hausarzt gehen, dass Sie häufig Ibuprofen brauchen, weil Sie sonst die Schmerzen nicht aushalten, damit man das mit den anderen Medikamenten nochmal im Kontext sieht. Und ich glaube, da ist die Interaktion zwischen uns super wichtig. Was ich mir wünschen würde fürs Krankenhaus, außer der natürlich optimalen Kommunikation zwischen Apotheken und Ärzten im niedergelassenen Bereich ist, dass eine Apothekerin, ein Apotheker die Arztvisiten begleitet. Das gibt es in Amerika, da ist es Routine, auch in Australien, auch in England. Wenn ich da mit internationalen Kolleginnen und Kollegen spreche, die sind immer sprachlos, dass das keine Rolle spielt. Es gibt zum Beispiel das internationale Anticoagulation Forum, da bin ich jetzt auch von Europa aus als Vertreterin für Deutschland reingewählt worden. Da waren die Amerikaner, die dort schon sitzen, und es gibt 30.000 Ärzte, die da schon vernetzt sind über dieses Antikoagulationsforum, wo es genau um diese Themen geht, die wir jetzt diskutieren, sprachlos, als ich gesagt habe, die Pharmazeuten spielen bei uns für die direkte Krankenhausversorgung, außer dass sie die Apotheke leiten, keine wesentliche Rolle. Dort sind die Pharmazeuten im Antikoagulationsforum genauso adressiert und Teil davon, wie die Ärztinnen und Ärzte, sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich. Das ist eine ganz andere Sichtweise auf die Sache. Und das fehlt uns. Und es gibt jetzt, es soll jetzt eine Entwicklung geben, dass dieses Antikoagulationsforum, was zur Verbesserung der Patientensicherheit und Effektivität beitragen soll auf dem Gerinnungssektor, dass das europaweit installiert wird. Da bin ich auch mit Teil des Konstruktes. Und ich glaube, solche Aktivitäten auch übergeordnet müssen uns helfen, mehr Zusammenarbeit zu haben. Also ich habe mit meinem Apotheker, der Apotheke, die unsere Verschreibungen gibt, mit denen, wir kennen uns sehr gut persönlich und rufen uns auch gegenseitig gerne an und so weiter. Aber das ist ja nicht immer die Regel. Also das brauchen wir und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass das Know-how von allen gemeinsam dem Patientenwohl dient. Und da sind wir noch ein Stück von weg in Deutschland leider. Und da sind solche Veranstaltungen wie hier einfach auch bestens geeignet.
Ich glaube, dieser Wunsch ist auch in der Apothekerschaft durchaus vorhanden, dass wir mehr klinische Pharmazie auf die Stationen bringen. Insofern, wir haben zarte Entwicklungen in dem Bereich, aber ich glaube, wir können den Wunsch unterstützen, dass das auf jeden Fall noch mehr werden kann. Ich würde jetzt zum Abschluss noch gerne eine, ich sage jetzt mal, etwas provokante Frage stellen, weil Sie auch die Primärprävention angesprochen haben. Wir haben einen US-amerikanischen Präsidenten, der immer mal wieder auf spannende Ideen kommt. Unter anderem hat er sich jetzt etwas abergläubisch Anfang des Jahres geäußert und sagte, er nimmt doch dann etwas höhere Dosen vom ASS ein, ohne dass er jetzt genau einen Grund benennen könnte. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Primärprävention und dem ASS aus? Etwas, was wir, glaube ich, auch sehr oft erleben in der Apotheke.
Also grundsätzlich muss man sagen, wenn der Patient bisher keine vaskulären Ereignisse hatte, ist eigentlich die Primärprävention mit Aspirin komplett verlassen worden. Das habe ich ja auch dargestellt. In den ersten Leitlinien, wie zum Beispiel der neuen Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaft, der AWMF, für die periphere AVK, ist das bereits adressiert. Bei den kardiologischen Leitlinien und neurologischen noch nicht in diesem Ausmaß, aber die Evidenz dafür ist da, Aggregationshemmung zur Primärprävention bei rein vaskulärem Risikoprofil verbietet sich wegen dem wesentlich höheren Blutungsrisiko. Ich habe eine Studie gezeigt, da war das Blutungsrisiko 6-fach höher durch die Primärprävention mit Aspirin als die Verhinderung vaskulärer Ereignisse. Und das, wir müssen ja immer Risiko und Nutzen für unsere Patienten abwägen. Und je älter der Patient mit einer Primärprävention mit Aggregationshemmung ist, umso wahrscheinlicher wird er eine schwere Blutung dadurch erleiden. Und die vaskulären Risikofaktoren kann er viel besser durch Bewegung und mediterrane Kost und viel Olivenöl und ungesättigte Fettsäuren nutzen und sich entsprechend gesund ernähren und bewegen, viel, viel besser adressieren als durch Aspirin.
Dann danke ich Ihnen für dieses Wort am Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Interesse haben an den Vorträgen von Professor Edelgard Lindhoff-Last und auch von Dr. Katja Renner hier beim Pharmakon, dann können Sie sich die auch im Anschluss an den Pharmakon noch anschauen. Ab Ende Januar stehen nämlich die Vorträge auch on demand zur Verfügung. Ich lege sie Ihnen auf jeden Fall ans Herz. Und ja, damit möchte ich mich verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wirklich nochmal so ausführlich auch auf die Fragen einzugehen. Und damit verabschiede ich mich auch bis zur nächsten Ausgabe vom PDL Talk und wünsche Ihnen bis dahin ganz viel Spaß bei den pharmazeutischen Dienstleistungen.